Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.
Der Knoten ist endlich geplatzt. Ja? Am Sonntag gab es den ersten Sieg in einem Pflichtspiel im neuen Jahr. Ist das nicht ein tolles Gefühl, Jungs?
Juhu!
Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast, 88. Episode. Ich grüße die Runde. Hallo Flo.
Hi.
Der launige Khalid ist dabei.
Servus.
Und der furiose Fah ist auch mit von der Partie. Sehr gut.
Hallo.
Ja, klar. Also wenn wir was zu feiern haben, dann müssen wir das hier auch begießen. Wir haben alle ein Getränk neben uns stehen. Und drei wichtige Punkte in der Tasche oder wie Flo sagen würde, entführt. Wir haben eigentlich gesagt, keine Wortspiele mehr, aber eins musste noch sein. Ne?
Ich habe es ja nicht gesagt.
Du hast es vorgeschlagen, du hast es mir in den Mund gelegt förmlich.
Naja, die anderen sind immer schuld bei dir. Ne?
Boah, das ist so eine Generalverleumnung hier. Du musst den Anwalt gleich hinzuziehen.
Letzte Folge hast du auch das Wortspiel rausgehauen, ne? Und wir mussten alle freundlich lachen.
Genau, wie meine Marionetten müsst ihr immer lachen, wenn ich die Witze mache. So, dann lasst mal hören, was diesmal drin ist. Wir sprechen natürlich über unseren Sieg in Fürth, über unseren unfassbar jungen Kader, jüngster aller Zeiten gefühlt, ja. Und natürlich zeitgleich über das Lazarett, weil nur das Lazarett macht diesen jungen Kader überhaupt möglich. Deswegen großes Fragezeichen, wer am Freitag überhaupt auf dem Platz stehen wird. Vielleicht der Platzwart, der dann am Ende noch, oder die Eintrittskartenabreißer. Freitag 18:30 zu Hause gegen Magdeburg. Khalid, Platz 8 in der Tabelle. Jetzt mal gleich forsch gefragt, ist das jetzt Niemandsland oder doch noch Platz zum Angriff, mein Freund?
Ah, du holst ja hier die schweren Geschütze raus. Also es ist immer noch, ja, Niemandsland, würde ich sagen. Wie viele Punkte sind es denn auf Platz 3? 8, ne? 37 auf Hamburg, 8 Punkte. Ja, daher ist das, das ist noch Niemandsland. Da stell die Frage nochmal, wenn wir dann so 3, 4 Punkte dran sind, dann werde ich vielleicht nochmal juckig ein bisschen, aber 8 Punkte ist echt schon viel. Ist noch eine Hausnummer.
Gut. Flo, lass es
nach
über das
unten
Spiel.
Übrigens auch 8, ne? Also 8 nach unten und 8 nach oben.
Also klassisches
Klasse Niemand, beantwortet die Frage, ja.
Ja, ich dachte, ich krieg schon ein bisschen mehr von dir. Weißt du, manchmal lässt du dich ja hinreißen.
Ja, nee, da habe ich noch nicht genug Weinintus. Da musst du, frag mich in 10 Minuten nochmal.
Puh, okay. Also, auf jeden Fall, Khalid, können wir uns beide freuen, weil unser Tipp ist aufgegangen. 2-1 darf ich jetzt hier auch mal präsentieren. Ja, ich liege ja nie richtig. Aber du, wenn man einfach den Tipp, den Khalid hat, übernimmt, dann ich freue mich ja, dass es dir geklappt hat. Aber Flo, 2-1, das war wirklich ein Arbeitssieg. Wie schwer und wie weh hat es dir getan, da zuzugucken?
Das fiel mir nicht so schwer, dazu zu gucken, denn eigentlich haben wir sehr, sehr gut gearbeitet. Ne? Es liegt Hertha halt, wenn sie nicht als Favorit ins Spiel geht, und das waren wir in diesem Falle nicht. Und so sah es von Beginn an auch aus. Fürth hat das Spiel dominiert zu Beginn, hat auch ein bisschen Druck gehabt und etwas harmlose Abschlüsse gehabt. Wir haben aber sehr, sehr gut verteidigt mit einer umgestellten Innenverteidigung mit Kempf und Clemens. Clemens spielt ja eigentlich bei uns im defensiven Mittelfeld, aber wir haben ja keine Innenverteidiger mehr, nachdem auch noch der Gechter krank geworden ist. Und die haben in dieser Kombination verdammt gut gearbeitet, das muss man wirklich sagen. Und da muss ich auch wirklich sagen, Hut ab vor Kempf, der wirklich wochenlang unterirdisch gespielt hat. Der hat ein Wahnsinnsspiel gemacht, sowohl defensiv als Abwehrchef als auch offensiv. Jetzt weiß man gar nicht mehr, wo man ihn einsetzen soll, vielleicht als Stürmer. Nun ist er leider raus durch diese Verletzung beim 2-0. Aber das war schon in der Summe sehr, sehr stark. Da sieht man halt einfach auch, wie kopfballstark er ist. Das wirft, ich will jetzt nicht das ganze Spiel vorweggreifen, das wirft für mich aber auch gleich mal eine Frage auf. Warum war Kempf eigentlich in den letzten Wochen so schlecht und generell in der ganzen Saison so wankelmütig und oft auch unterirdisch? Vielleicht, weil er nicht mit Leistner kann. Ja, und vielleicht haben wir da ein Hierarchieproblem. Vielleicht haben wir zwei Abwehrchefs und dadurch einen zu viel auf dem Platz. Und das zeigt sich, wenn einer von beiden nicht spielt. Ja, so muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht bestätigt sich das in den nächsten Wochen, weil Kempf verletzt ist und Leistner wieder spielen kann nach Gelbsperre. Hätte, wäre, wenn. Das hat in der Summe all das gezeigt, was ich von Hertha erwartet habe, dass sie defensiv sicher stehen, kompakt stehen und in der ganzen Gruppe mit wirklich zwei Viererketten gegen den Ballführenden verschieben, die Lücken nicht größer werden lassen. Das haben sie wunderbar geschafft. Dadurch sind die starken Außen der Fürther nicht durchgekommen und konnten einfach nicht dieses Flügelspiel aufziehen, was sie gut können. Und infolgedessen waren sie einfach harmlos und sind gegen uns angerannt, als könnten sie nichts. Ja. Und es ist natürlich relativ früh im Spiel auch ein Tor zurückgepfiffen worden. Da können wir auch nochmal drauf eingehen, wenn wir den Schiedsrichter vielleicht dann nochmal bewerten. Das würde ich gerne nochmal thematisieren. Aber in der Summe muss man wirklich sagen, es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, die hinten raus nochmal ein bisschen ins Wackeln geriet, weil durch diese Kämpferverletzung und eben durch die Wechsel, die dann gezwungenermaßen kamen, ein bisschen Unruhe reingekommen ist. Aber ich glaube, wie Dada das mal über uns gesagt hat, die Fürther hätten 5 Stunden so weiterspielen können, sie hätten das Tor nicht getroffen.
Schön zusammengefasst. Fabian, ich gebe direkt mal das Wort an dich weiter. Wie sehr hat dich denn diese gelb-rote Karte dann noch zum Schluss genervt von Niederlechner?
Von Niederlechner? Ja, völlig überflüssig. Also hat mich schon geärgert, weil er hatte auch ein ordentliches Spiel gemacht und war da schon eine Stütze, sowohl nach hinten als auch natürlich nach vorne. Und die beiden gelben Karten waren ja völlig überflüssig. Ja, also die erste, da war er ja noch nicht mal direkt dran beteiligt. Das war irgendeine Szene mit Rehse, meine ich, wo er sich dann irgendwie im Nachgang eingemischt hat und den gegnerischen Spieler irgendwie angegangen ist und den da so ein bisschen, ja, geschubst will ich jetzt noch nicht mal sagen, aber war halt so ein bisschen ungestüm. Dafür hat er eine gelbe Karte gekriegt und dann zum Ende hin auch nochmal so eine kleine halbe Wrestling-Einlage, die, also völlig sinnfrei, ja, also hat mich schon geärgert, dass er jetzt auch fehlt, gerade aufgrund dieser angespannten Personalsituation, die wir haben. Also da hat er dem Verein und uns allen und sich selbst auch wirklich keinen Gefallen getan. Also da gibt's wahrscheinlich intern noch ein bisschen Querelen. Da wird er bestimmt auch eine kleine interne Geldstrafe zahlen dürfen, aber auch zu Recht. Also das war Müll. Und wo ich gerade dran bin und bevor das hier wieder gewechselt wird, also ich mache das ja nur äußerst ungerne, aber ich muss Flo so ein Stück weit widersprechen, wohl wissend, dass das großes Ungemach über mich bringen kann, aber es mir
eine Stelle egal. Kannst du es wagen?
Ich mach's trotzdem, weil wir sitzen ja alle weit auseinander und mir kann ja jetzt nichts passieren. Aber
ich weiß, wo du wohnst.
Ja, I know. Aber ich weiß, dass dir der Weg dafür zu weit ist.
Faulheit sticht.
Riskiere ich das jetzt mal. Also ganz so rosig, wie Flo das jetzt zusammengefasst hat, habe ich das nicht empfunden, also zumindest nicht in der Defensive, weil ich habe tatsächlich wieder erneut viele Szenen gesehen, wo die Zuordnung gar nicht gestimmt hat, gerade auch in der zweiten Reihe und die zweiten Bälle, die dann eigentlich abgesichert werden müssen, wo die Vierter einfach nur, ja, Pech hatten, zu dumm waren, sich zu blöd angestellt haben, aber das war von der Zuordnung her teilweise in der Defensive alles andere als gut. Also bestimmt 3, 4, 5 Szenen, wo ich schon gedacht habe, oh nein, nicht schon wieder. Das haben wir die letzten Wochen so oft gesehen und da hat sich, also aus meiner Sicht, nicht so viel verbessert, muss ich sagen. Das war teilweise echt glücklich, ja, auch wieder so ein abgeprallter Ball vom Torhüter, der dann nicht bei uns landet, sondern beim gegnerischen Spieler. Und wenn der ein bisschen geschickter ist, dann fällt da auch ruckizucki das 2:2. Also das wollte ich nur noch mal loswerden, weil das hat mich gerade so ein bisschen gedrückt, sagen wir es mal so.
Gut. Ich sage nur einen Satz dazu, bevor Kalita was sagen darf. Ich habe das natürlich gesagt, gemessen an den letzten Wochen. Ne? Ich habe das nicht gesagt in Bezug auf Hertha, was sie eigentlich so leisten imstande ist, sondern gemessen an den letzten Wochen. Da war das noch viel, viel schlechter und deswegen war es für mich eine eindeutige Steigerung und letztlich am Ende ein verdienter Sieg.
Können wir so stehen lassen.
Kalit, die beiden Streithähne hier. In welche Ecke stellst du dich dazu?
Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Also Flo hat es ja gerade noch mal richtig beschrieben. Es war jetzt nicht vollends überzeugend, aber es war halt deutlich besser als in den letzten Wochen. Von daher kann man das, was die beiden Streithähne angeht, denke ich mal, dabei belassen. Also es ist noch Luft nach oben. Man muss ja auch sagen, wir hatten in den letzten Wochen ja auch teilweise bei manchen Geschichten ja auch ein bisschen Pech, ne? Gerade wenn man jetzt Abpraller und zweite Bälle sich anschaut, wie da die Tore dann teilweise gefallen sind, da hat man dann halt auch mal ein bisschen Pech gehabt. Die Gegner waren auch effizienter. Diesmal waren wir diejenigen, die effizienter waren. Also wir hatten gar nicht so viele Torchancen. Es ist ja auch gar nicht so viel passiert in dem Spiel, wenn man mal kurz durchgeht. Erste Halbzeit, was Flo angesprochen hatte, das Tor, was aberkannt wurde, da würde ich nochmal den Winkler hervorheben, der ja wirklich eine super Einzelleistung, endlich mal auch sein Tempo ausgespielt hat, wirklich über den halben Platz gewetzt ist, zwei Leute stehen lassen und dann den perfekten Pass in die Schnittstelle auf Niederlechner, also wunderschönes Tor. Wurde halt zurückgepfiffen, weil bei der Balleroberung vorher in der Hertha-Hälfte ein Foul stattgefunden hat, was man durchaus geben kann. Aber ich sage bewusst kann, weil der Hertha-Spieler ja doch auch den Ball spielt und dann aber auch noch den Fuß erwischt. Also wenn der Schiedsrichter sofort Foul pfeift, kann man sagen, okay, ja, ist ein Foul, aber das dann sozusagen nochmal zurückzunehmen und zu sagen, das ist jetzt eine klare Fehlentscheidung, dass es kein Foul ist, da war ich mir nicht so 100% sicher, aber aufregen hilft ja auch dann nichts. Ne? Ist ja halt so, ne? Man hat sich ja schon ein bisschen daran gewöhnt, dass dann auch mal was zurückgepfiffen wird, wo man mit seiner Hertha-Brille anderer Meinung ist. Aber wir haben ja dann noch das 1-0 gemacht, auch durch zwei Standards, müssen wir auch nochmal hervorheben. Standardtore hatten wir auch, glaube ich, diese Saison nicht so häufig gehabt. Ja, und der Kempf hat halt auch mal gezeigt, dass er anders kann. Zu Flo's Frage will ich ja dann auch nochmal kurz eingehen. Leistner, Kempf, also das ist jetzt schon eine gewagte These, müssen wir echt mal beobachten, weil der Kempf, der hat ja auch schon letzte Saison so wankelmütig gespielt und hatte immer wieder seine Klöpse drin gehabt. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass der eigentlich ja von Grund auf der Meinung ist, er ist besser als zweite Liga und er ist besser als das, was Hertha gerade geben kann. Und dann halt auch so ein bisschen vielleicht diese, ja, so eine gewisse Arroganz dann auch dabei ist. So, hey, eigentlich gehöre ich in die erste Liga, was mache ich hier denn? Ja, und dann fehlen dann halt 5% und schon schwuppdiwupp kriegst du halt mal ein Ding von Latz geknallt, ne? Aber ja, mal schauen. Also er ist ja jetzt eh erstmal verletzt, glaube ich. 3 Wochen oder so fällt er aus, also können wir vielleicht gerne noch mal in 2 Monaten aufgreifen.
Ja, in diesem Spiel waren es auf jeden Fall 105%, würde ich mal sagen. Ne? Weil als Innenverteidiger 2 Tore zu machen, ist schon ziemlich stark. Und wie gesagt, er hat hinten gut gespielt. Ich setze jetzt aber auch mal die Hertha-Brille auf in Bezug auf den Schiedsrichter und schließe mich dir so ein bisschen an. Es ist zwar immer so, dass so ein Spiel erst zurückgepfiffen wird, wenn die nächste Unterbrechung kommt, aber ihr müsst euch mal angucken, man konnte das relativ gut sehen, wo der Schiedsrichter gestanden hat, als dieses Foul vor dem vermeintlichen 1-0 passiert ist. Er stand wirklich 1,5 Meter hinter der Szene. Ja? Und es war ein Trikotzupfer, der wirklich den Rogota ins Wanken gebracht hat, aber den Ball hätte er trotzdem nicht besser spielen können. Und dann hat sich der Schiedsrichter auch wirklich nur die Szene angeguckt, die ihm angeboten wurde. Da war die Hand schon längst am Trikot. Die Gesamtsituation wurde in keinster Weise bewertet und ich sage, zu 60-70% wird sowas im Mittelfeld laufen gelassen und das hat der Schiedsrichter in dem Moment getan. Deswegen ist es für mich keine klare Fehlentscheidung. Man kann es als Fehlentscheidung werten, aber so richtig klar ist sie nicht. Und deswegen, ich bin da nicht so einverstanden mit dieser Entscheidung. Ich bin, wie gesagt, ich habe jetzt gerade die Hertha-Brille auf, ich bin keineswegs objektiv, aber sowas darfst du nicht geben. Nein, also, ne, und grundsätzlich muss man sagen, ich fand den Schiedsrichter extrem kleinlich. Ich muss auch nochmal auf das eingehen, was Fahr gesagt hat zu der gelben und der gelb-roten Karte. Beide Szenen waren ähnlich zu bewerten. Es war für mich normale Situationen, ein bisschen Temperament, ein bisschen Emotionen gehörten in so ein Fußballspiel mit rein. Da geht's ja auch um was, ne? Die Fürther wollten wieder oben anknüpfen, Hertha wollte sich nach unten absichern und vielleicht haben sie ja auch nochmal eine Möglichkeit, oben anzuklopfen. Und dann wissen wir auch, dass Niederlechner einer der fairsten Spieler auf dem Platz ist, ja? Einer der fairsten Spieler vielleicht im deutschen Fußball. Und dann kriegt er wegen so einer Rangelei da so ein Gleichgelb, da war nicht viel, ja, und davor diese Szene, da hat Rehse ordentlich einen abgekriegt, wurde umgesenzt, dann ist der Greuther Fürther Spieler da direkt in seinem Nacken und sabbert ihm noch regelrecht mit irgendwelchen Worten den Nacken voll, Rehse winkt ab und statt dass der Schiedsrichter dazwischen geht, der sowas sehen muss und sagen muss, hey, lass den Spieler in Ruhe, du hast ihn gerade gefoult, muss es dann eben der Niederlechner tun. Also das Versäumnis des Schiedsrichters muss der Niederlechner dann mit einer gelben Karte bezahlen. Er hat ihn nicht mal geschubst, er ist nur dazwischen gegangen und hat ihm gesagt, hey, lass den Scheiß. Ja, das gibt gelb und dann in der Summe für 2 solche Situationen dann gelb-rot zu kriegen, das ist einfach zu viel. Ja.
Ja, aber ich fand das auch zu kleinlich. Bei der zweiten gelben Karte, wenn er schon das ganze Spiel über weiß, wie der Schiri tickt und der hat schon eine gelbe, dann muss er sich das am Ende da auch klemmen. Vor allen Dingen war ja, glaube ich, irgendwo im Mittelfeld die Szene, ja, diese kleine Wrestling-Einlage da. Das ist,
das ja, siehst ist du doch aber, das siehst du doch aber jedes Wochenende 10 Mal in den Stadien, dass ein Spieler irgendwie versucht zu verhindern, dass ein Freistoß schnell ausgeführt wird, sich kurz irgendwie da ein bisschen hinstellt, mal kurz ein bisschen umarmt und hallo und dann wieder geht. Also dafür gleich gelb zu geben, das gerade wenn jemand schon gelb hat, finde ich schon echt übertrieben. Also das war für mich, ich meine, klar, du kannst es argumentieren, allein schon wegen Dummheit muss er nicht machen, gar keine Frage. Aber man muss da auch echt keine gelbe Karte für geben. Also gerade in der zweiten Situation finde ich das echt übertrieben.
Jetzt ist es aber trotzdem so. Jetzt fehlt er.
Ja gut.
Wir sind ja hier, um sowas zu diskutieren.
Ja, genau.
Ja. Wir können es auch lassen fahren. Ja,
vor allem können wir alles hier einstampfen.
Vor allem fehlt er uns, obwohl er nicht verletzt ist oder irgendwie erkrankt ist, so wie ja der Rest. Ne? Also das sieht ja echt unglaublich übel aus. Corona, Grippe, Norovirus, Magen, Darm. Ja? Also was da alles bei uns war in kürzester Zeit. Wirklich heftigst natürlich, aber macht Platz für junge Talente, hier Stichwort Berliner Weg und so weiter. Zum Schluss 2 18-Jährige eingewechselt, ne? Matza und Hoffmann. Ist das eine Chance? Ist das eigentlich nur noch irgendwie pure Verzweiflung? Und wo siehst du, dass diese jungen Menschen sich da so vielleicht sogar etablieren können?
Ja, eine Chance auf jeden Fall für die jungen Spieler und Verzweiflung für den Trainer, weil er nicht weiß, was er machen soll. Also wahrscheinlich trifft beides zu, aber ich sehe sowas eigentlich auch grundsätzlich positiv, weil wenn du diese jungen Spieler dann reinwirfst, dann sind die natürlich enorm motiviert und engagiert und ich glaube nicht, dass solche Spieler die Mannschaft dann irgendwie schwächen, weil ich persönlich nicht den Eindruck habe, dass die irgendwie dann extrem nervös sind und viele Fehler machen oder so, sondern eigentlich sehe ich das eher gegenteilig, dass sie eine gute Leistung bringen und versuchen, sich natürlich hervorzutun, weil das ist dann die Chance, jetzt endlich mal auf dem Feld zu stehen. Dafür trainieren die ganze Woche. Das ist ihr Traum seit jeher, seitdem sie wahrscheinlich in der Hertha-Akademie sind und das seit Kindesbeinen an machen. Und das kann eigentlich nur positiv sein. Also das hat ja jetzt auch keinen, also gut, Flo hat nicht Unrecht. Und das war ja auch das, was ich dann auch gesagt habe, durch die Umstellung in der Abwehr, als der Kempf dann raus musste, das ist natürlich dann nicht so einfach. Und dann entstehen da auch Lücken und die Zuordnung stimmt nicht so ganz. Aber wenn man sich jetzt aufs Magdeburg-Spiel vorbereiten muss und die Spieler dann eine Chance haben, also die wissen dann wahrscheinlich, dass sie spielen und können sich dann entsprechend auch vorbereiten, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer.
Wir partizipieren ja von unserer super Jugendarbeit. Es wurde ja auch bei Fürth ein 18-Jähriger eingewechselt, der aus der Hertha-Jugend kam. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen.
Leander Koch hieß der.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ja, die kannte ich vorher auch nicht, aber es hatte dann der Kommentator irgendwie gesagt, dass der vor der Saison zu Fürth gewechselt ist, auch 18 Jahre. Also wir haben grundsätzlich schon ein großes Maß an gut ausgebildeten jungen Fußballern und da mache ich mir ehrlich gesagt auch keine Platte. Also umso mehr das Spielen, finde ich, umso besser auch für den Berliner Weg. Was ich halt interessant finde oder auch was ganz deutlich wurde, wie abhängig wir auch emotional weiterhin von einem Fabian Rehse sind. Also wir haben ja jetzt auch gewonnen oder ja auch sind anders aufgetreten, weil wir einfach auch gefühlt eine andere Einstellung hatten. Also viel gieriger und bissiger in den Zweikämpfen, halt viel aktiver. Und das hat schon was auch mit dem Rehse zu tun, weil wenn er nicht da ist, dann ist es irgendwie ja auch gefühlt einfach emotional komplett anderes Spiel. Ne?
Und dabei hatte er gar nicht so einen guten Auftritt.
Ja,
ne?
Also es ja, lief genau, nicht alles aber er ist rund.
Aber er ist halt präsent, ne? Er ist präsent und vor allem er bindet Spieler auf seine Seite und plötzlich kommen wir über beide. Wir dürfen ja nicht vergessen, ne? Winkler ist ja relativ früh schon in der ersten Halbzeit gelb-rot gefährdet ausgewechselt worden, trotz seiner relativ guten Aktionen da zu Beginn des Spiels. Und für ihn ist Sherhand gekommen und Sherhand hat auch ordentlich Dampf gemacht. Also war besser in den Zweikämpfen als zu seinen schlechteren Zeiten. Ne? Also da scheint sich was zu entwickeln, aber die brauchen eben Raum. Winkler und Sherhand brauchen Raum auf den Flügeln und die können sie nur kriegen, wenn Hertha nicht über eine Seite so ausrechenbar ist. Ja? Und dementsprechend ist es natürlich gut, wenn ein Rehse präsent ist, auch wenn er jetzt ein unglückliches Spiel hat und dann entsprechend Räume frei macht. Und das hat man schön gesehen. Wir konnten also tatsächlich bei beim Umschaltspiel über beide Flügel kommen und dementsprechend waren wir über beide Flügel gefährlich. Und Rehse hat es ja dann auch im Interview nach dem Spiel gesagt, theoretisch hätten wir den Sack viel früher zumachen können. Und das haben wir leider nicht geschafft, weil Rehse ein bisschen unglücklich agiert hat, weil Sherhand einmal, und da müsst ihr euch dran erinnern, an diese Riesenchance, als er auf den Torwart schießt, statt auf den langen Pfosten, wo Rehse frei steht, ja, das war diese Situation, wo Niederlechner den Ball mit der Hacke durchspielt in der zweiten Halbzeit. Das war eine Monsterchance. Das hätten wir, da hätte es 3-1 gestanden. Das wäre der Hammer gewesen.
Ja, ein bisschen ärgerlich im Nachhinein fand ich auch, dass wir uns so gerade die letzten 10, 15 Minuten auch gar nicht mehr befreien konnten. Und wirklich mal, es war halt, ich dachte auch schon, boah, jeden Moment fällt dann doch irgendwie wieder so ein blödes Tor. Gott bewahre, diesmal ist es nicht passiert, aber das war schon, ja, da hat mir dann auch so ein bisschen die Gier und der Wille für das 3-1 gefehlt und die Effizienz. Ne? Gab ja noch eine Situation, wo Rehse im Konter dann auch den Ball unsauber reinspielt, was eigentlich auch safe ein Tor ist, aber ja, ein bisschen, aber gut.
Aber wie Fahr und ich das schon angesprochen hatten, das war, glaube ich, tatsächlich diesen Wechseln in der Defensive geschuldet. Mit dem Hoffmann und mit dem Marza, der natürlich auch noch keine Bindung zu der Mannschaft, zumindest auf Wettkampfniveau hat, bringst du dann natürlich auch Unruhe rein und dann wollen die Fürther natürlich noch unbedingt den Ausgleich machen und im Ergebnis haben sie dann ihre Chancen. Da hatten wir natürlich ein bisschen Glück, dass sie das eigentlich, dass so ein paar Kopfbälle drüber gesemmelt haben.
Und auch diese Schüsse dann, die Nachschüsse sozusagen, ne, die waren ja unterirdisch.
Ja, ein stärkerer Gegner, der nutzt das dann halt auch unter Umständen mal aus. Also Fahr hat da schon nicht Unrecht, dass das so krass viel besser war das jetzt halt nicht, aber es hat halt gegen Fürth an dem Tag gereicht. Ja, muss man so sagen. Ist ja,
kann man sich ja auch mal drüber freuen. Deswegen, ich will das jetzt auch gar nicht so sehr ins Negative ziehen, aber halt auch nicht so völlig unter den Tisch kehren, dass es, man muss das schon im Blick haben. Aber das werden die ja auch alle, also.
Ne? Aber lasst mal bitte die Endphase aus dem Spiel. Also wirklich, wenn wir das mal wirklich über 70, 75 Minuten bewerten. Anfangsphase war noch ein bisschen wackelig. Dann haben zwei Viererketten wirklich gut miteinander verschoben. Buchalakis, Barkok haben relativ gut miteinander harmoniert. Da wächst auch was zusammen. Bis auf natürlich diese Passivität beim 1-1, wo Buchalakis einfach nicht in den Zweikampf geht. Das ist halt gegen einen Rigota, ist das halt unterirdisch. Ja, also sowas kannst du so nicht machen. Aber ansonsten war die Arbeit miteinander zum Beispiel, dass man halt tatsächlich im defensiven Mittelfeld auch präsent war und da diese Abpraller abgefangen hat. Und wenn mal einer im Zweikampf Schwierigkeiten hatte, war sofort ein zweiter Hertaner war. Das haben wir in den letzten Wochen überhaupt nicht gesehen. Da habe ich mich gefragt, wo war das überhaupt? Das habe ich ja auch schon angesprochen. Ne? Und wenn dann natürlich Unruhe reinkommt, Unordnung reinkommt, dann wird es sofort schwierig. Jetzt, ich nehme da auch Dardai nicht raus, ne? unseren Trainer. Das ist, diese Mannschaft stellt sich aktuell so ein bisschen von allein auf und deswegen hat er auch so ein bisschen Glück, dass eben ein Leistner nicht spielen kann und plötzlich ein Clemens reinkommt und neben Kempf mit ihm zusammen so ein gutes Spiel macht. Ja? Das wird nächste Woche wieder so sein, dass die Mannschaft sich fast von alleine aufstellt. Vielleicht hat Dardai viele Dinge noch nicht so erkannt, die wir viel besser erkennen.
Genau so wird es sein.
Dardai hat ja die Entscheidung getroffen, wir brauchen bei diesem Spiel den Ball nicht. Haben wir nicht so viel Aktien vorne. Dafür hat's gereicht bei diesem Mal und hoffentlich auch beim nächsten. Schauen wir mal nach vorne, jetzt am Freitag schon. Flo spricht von der nächsten Woche. Es ist leider schon Ende der Woche schon soweit. Magdeburg zu Hause, ja, 4 Plätze unter uns, die letzten 2 von 5 Spielen gewonnen. Und ja, die Frage ist, wer stellt sich denn jetzt von alleine auf? Weil beim Training jetzt Anfang der Woche waren nur 8 Feldspieler und ein Torhüter auf dem Platz.
Oh, krass.
Also nach Adam Riese wird das knapp.
Das wird eng. Da muss Dardai selber, also der Trainer selber, sich ins defensive Mittelfeld stellen als Achter.
So, Fahr, willst du da direkt mal einsetzen und mal fabulieren? Was machen wir denn da? Wird das jetzt einfach eine zweite Mannschaftsthematik langsam? Weil die ist ja eingespielt.
Ja, ich weiß, also man muss jetzt wirklich mal gucken, wer ist noch da halbwegs fit? Ich meine, so rudimentär sah das ja gegen Fürth jetzt auch nicht aus, ne? Aber jetzt haben wir uns natürlich selber so ein bisschen dezimiert. Also das wird spannend. Also Tabakovic fällt ja auch aus. Ja, gucken wir mal, wie die Mannschaft sich da selber aufstellt, ja, wie du schon sagst. Und dann wird sich zeigen, also nach meiner Ansicht nach wird's nach vorne hin geht immer irgendwas. Ja, das sieht man in jedem der Spiele, dass Hertha irgendwie immer in der Lage ist, dann auch noch Tore zu machen. Und das sollte grundsätzlich auch reichen. Ich wiederhole mich jetzt, es ist quasi 1:1 genau das Gleiche wie die Prognose gegen Fürth. Wir müssen defensiv einfach besser stehen. Das muss solider sein, das muss sicherer sein. Da können wir uns auch keine Patzer erlauben. Magdeburg hat jetzt St. Pauli 1:0 zu Hause geschlagen, muss man auch erstmal hinkriegen. Also die sind jetzt auch nicht so schlecht drauf. Wenn wir uns an das Hinspiel erinnern, das war ja spektakulär. War ne? was war das, 6:4 oder so? War das so? Ja, 6:4. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht ähnlich verläuft im Olympiastadion. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Sowas passiert jetzt nicht zweimal gegen den gleichen Gegner. Unwahrscheinlich, dass das so ein Torfestival wird. Ich bin trotzdem optimistisch. Ich bin immer so ein Heimspiel-Optimist. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Irgendwie glaube ich immer, wenn Hertha zu Hause spielt, kann uns ja eigentlich keiner schlagen. Kann nichts passieren, obwohl mir schon oft genug das Gegenteil bewiesen wurde, auch wenn ich live dabei war. Aber ich denke, wir werden da schon eine schlagfertige Truppe aufgestellt kriegen. Und wenn es irgendwelche Youngster sind, die jetzt ins kalte Wasser geworfen werden, wer auch immer das sein mag, dann werden die einen guten Job machen. Ich bin auch durchaus dafür, auch gerade so im Mittelfeld gerne den Berliner Weg weiterzugehen. Ich bin gar nicht so der Fan davon, dass der Barkok und Bouchalakis da jetzt irgendwie so eine Stammplatzgarantie haben. Finde ich gar nicht wirklich gerechtfertigt. Also von daher bin ich dafür alles offen und ich glaube, dass wir ein gutes Spiel machen werden und dann auch wieder den Anschluss nach oben finden können, weil die anderen schwächeln ja auch immer. Das ist ja so das Schöne, ne? Dass die anderen ja auch nicht so unbedingt stabil sind. Hat man jetzt bei St. Pauli gesehen, hat man beim HSV gesehen, alle so ein bisschen am Abkacken teilweise und das kommt uns ja dann auch zugute. Und wir werden die Chance nutzen und es wird ein solides 2:0.
So, Khalid, wie glaubst du, du hast ja gerade auch schon ein bisschen nochmal die Situation Fabi Rehse nochmal eingeschätzt, ja? Nach wie vor so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten, die wir ja so ein bisschen entdeckt hatten, aber fast das ganze Spiel durchgespielt. War das zu viel? Wollte er da einfach zu viel? Und tut es gut, irgendwie ihn da doch trotzdem nochmal behutsamer einzusetzen?
Ja, ich glaube, in dem Fall ging es gar nicht anders, weil der Winkler ja schon kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden musste, weil er akut gelb-rot gefährdet war. Ich glaube, das war mit ein Grund, warum Rehse durchspielen musste oder so lange spielen musste. Ja, aber ich meine, der Junge, klar, Corona, was er da hatte, die Blutwerte, aber grundsätzlich, wenn er jetzt fit ist, dann ist es ja auch jemand, der körperlich stark ist und das ist auch einfach machbar, dann jetzt am Freitag zu spielen. Ich sehe das auch alles gar nicht so dramatisch. Ich meine, klar, in der Innenverteidigung haben wir jetzt, ja, da ist es halt ein bisschen knapp, ein bisschen eng bemessen, würde ich sagen. Also, aber der Leistner kommt doch zurück, oder? Hilfst du mir mal ganz kurz?
Ja, der sollte doch, ja. Mhm.
Naja, ich meine, der Leistner ist zurück. Da kannst du auch wieder mit Leistner und Clemens spielen. Aber sonst, wenn man sich die Fürth-Aufstellung anguckt, bis auf Niederlechner, sind doch alle, kann man doch alle wieder so hinstellen, wie sie gegen Fürth da auch waren. Und für Niederlechner lässt du dann halt Scherhand in der Spitze spielen. Das ist auch eine Position, die er in der Jugend und in der zweiten Mannschaft eher gespielt hat, ganz vorne drin. Von daher sehe ich da, das ist ja immer noch immer noch super, was du da an Personal hast. Ich meine, klar, du hast da natürlich auf der Bank nicht mehr so viel Alternativen, aber zum Beispiel gegen Fürth wurde ein Jucak, ein Hussein, ein Pekarik, ein Seevog, die wurden gar nicht eingewechselt. Also ja, so dramatisch ist es nicht, weil wir dank Benjamin Weber einen doch recht tiefen, ausgeglichenen Kader haben. Vielleicht in der Spitze halt haben wir zu wenig Reses, aber so grundsätzlich fürs Niemandsland der zweiten Liga, um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, haben wir schon einen sehr tiefen, ausgeglichenen Kader. Von daher denke ich auch, dass wir gegen Magdeburg gewinnen werden. Ich bin ähnlich wie Fahr auch so ein Heimspieloptimist. Zu Hause muss alles weggeballert werden. Das ist die Grundsatzhaltung. Und ich glaube aber nicht, dass wir gegentorfrei bleiben. Das würde mich sehr, sehr überraschen. Gab es, glaube ich, lange nicht. Aber ich tippe auf ein feuchtfröhliches 3:1.
Florian, Thema Heimstärke, was Fahr ja auch schon hier ins Feld geführt hat. Bist du bereit für den nächsten Sieg? Oder schwankst du da auch?
Ich bin immer bereit für den nächsten Sieg. Egal in welcher Situation, genau. Ich nehme ja gleich meinen Tipp vorweg. Ich schließe mich Khalid an, weil du das ja auch gerne machst, Nick. Und sage auch 3:1.
Einmal!
Ja, hat sofort funktioniert. Also da.
Ja, nehme toll, ich das ist doch meine auf. Strategie jetzt.
Ja, darfst du ja auch machen. Fakt ist, oder du schließt dich einfach mir an. Fakt ist, dass sich die Mannschaft tatsächlich wieder so aufstellen wird wie beim letzten Mal. Ich meine, Dardai macht das gerne. Dardai vertraut derselben Elf, die erfolgreich war. Und letztlich ist es tatsächlich so, dass wirklich nur Gechter wieder fit werden könnte für die Innenverteidigung. Und der war ja auch ganz schön krank. Und die Zeit bis zum Freitag ist einfach zu kurz. Und deswegen denke ich auch, dass Clemens wieder spielt, dann eben neben Leistner. Und auf den Außen wird sich auch nichts ändern. Und ich glaube, dass Dardai einfach möchte, dass sich Bucalakis und Barkok miteinander weiter einspielen. Das sah ja gegen Fürth nicht so schlecht aus. Und deswegen denke ich, werden die auch wieder spielen. Und Khalid hat es vollkommen richtig gesagt. Scherhand muss dann in die Spitze. Winkler spielt wieder auf rechts und dann hoffen wir auf unsere Heimstärke. Was ein bisschen problematisch ist, wir gehen in solche Spiele mit vermeintlich stärkeren Mannschaften. Auch Magdeburg ist eine spielerisch stärkere Mannschaft als wir, sind zwar hinter uns, sind aber spielerisch stärker als wir, gehen wir eigentlich nicht als Favorit. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder defensiv stehen, wir müssen kompakt stehen und wir müssen auf unsere schnellen Außen uns verlassen und dann eben den Ball reinspielen. Und dann braucht es tatsächlich den Scherhand mit einem wirklichen Sahnetag oder dass Reza einfach wieder die Dinger macht, ja, der ein bisschen unglücklich agiert hat gegen Fürth. Und dann, glaube ich, können wir tatsächlich 2:1 führen irgendwann im Spielverlauf. Wahrscheinlich wird es wieder kniffelig, aber diesmal müssen wir den Sack zumachen und das werden wir im eigenen Stadion. Und dann macht irgendwann kurz vor Schluss Reza das 3:1. Und dann haben wir die nächsten 3 Punkte im Sack. Und vielleicht wird es nach oben hin tatsächlich nochmal spannend. Wir dürfen aber nicht vergessen, Magdeburg trifft in fast jedem Spiel. Magdeburg hatte in der Hinrunde wirklich massenhaft Tore geschossen. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir die nicht wieder so einfach durchkommen lassen. Die geben einfach nicht auf. Die haben jetzt gerade einen Sieg gegen Pauli, gegen den Tabellenführer hinter sich. Davor die Woche haben sie gegen Kiel 1:1 gespielt. 4 Punkte gegen den ersten und den zweiten. Das ist eben auch eine starke Leistung. Und von daher wirklich zusammenreißen, richtig zusammenhalten, wie ein Team arbeiten und dann holen wir die nächsten 3 Punkte.
Irgendwann reißt ja jede Serie. Ne? So. So auch die Torserie bei Magdeburg.
Hast du den Fünfer parat fürs Phrasenschwein?
5 wird der immer teurer.
Nee, für dich.
Er versucht einfach seinen schlechten Tipp zu rechtfertigen.
So, gut. Also ich schließe mich fast an, sagen wir. Aber ich nehme einen Tipp, den ihr noch nicht hattet. Weil ganz so viele Tore traue ich uns jetzt hier irgendwie noch nicht zu. Ich weiß gar nicht, wie ihr da jetzt so euphorisch da irgendwie daherkommt. Aber du, ich nehme das alles genauso unterschrieben auch. Mit 2:1. Um jetzt auch den Tipp vorwegzunehmen, glaube ich, sind wir ganz gut bedient zu Hause mit dieser Rumpftruppe. Ja, aber ich war ja auch beim letzten Mal der Meinung, dass da einfach so eine ganz andere Dynamik sich da entwickelt. Einfach weil, wenn man enger zusammenrücken muss, wenn irgendwie Konstellationen, die sonst nie da waren, auf einmal entstehen, da wächst man einfach über sich hinaus. Und dann gibt es Chancen, da gibt es Möglichkeiten zu kombinieren und dem Trainer irgendwie zu zeigen, hey, ich bin auch hier irgendwie ganz gut und fit unterwegs. Und das passiert ja irgendwie scheinbar gerade. Und das ist ja im Grunde toll, wie ihr das ja auch vorher schon gesagt habt, dass wir überhaupt diese Möglichkeiten haben. Zum einen durch Benny Weber, aber zum anderen eben auch durch unsere eigene Akademie, wo wir einfach mal sagen können, wo wir wie so im eigenen Kaufhaus shoppen gehen. Das ist am besten eigentlich, oder? Muss man nicht bezahlen, man kann einfach da hinzeigen und den nehmen wir noch mit und hier und zack, haben wir tatsächlich ein bisschen was Brauchbares zusammengepackt. So. Und einfach zu sehen, dass da sich was tut und da alle sich reinwerfen, wunderbar. Und vor allem zu Hause sich zu präsentieren, ist ja nochmal viel geiler. Ne? Also von daher tippe ich da auch, dass wir da uns eigentlich von der ganz guten Seite zeigen. Es wird trotzdem irgendwie nicht so easy. Vor allem nach diesem unfassbaren Hinspiel. Ja, also es läuft immer noch eiskalt den Rücken runter, dieses Spiel. Aber umso mehr packt das einen doch, ne? Dieser Ehrgeiz zu sagen, das war wirklich nichts, woran man sich gerne erinnert. Zeit zum Heimzahlen, würde ich sagen. 2-1 gehen wir am Freitagabend alle schön und gut gelaunt wieder nach Hause.
Sehr schön. Klingt super.
So. Super Bursche.
Jungs, es war mir eine Ehre.
Waren wir aber schnell heute. Oder?
Na, dann haben wir es doch. Großartig. Tolle Aussichten für Freitag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und freuen uns sehr drauf. Hau, hey, euer Jürgen, gute Nacht, bis bald.
Tschüss. Ciao.
Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.